Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Wir haben eine ganze Menge sehr erfolgreichen französischen Rugby gesehen am Wochenende, vor allem im Champions Cup und auch im Challenge Cup. 5 der 8 Halbfinalisten in beiden europäischen Wettbewerben kommen aus Frankreich. Weiß nicht, wann man das letzte Mal das in der Form gesehen hat. Wir haben Pro D2, wir haben National, wir haben die erste Liga der Frauen. Wir haben aber auch eine ganze Menge News, interessant und sehr schlecht. Fangen wir erstmal mit den interessanten News an. Die Halbfinalspiele und das Finalspiel für die Saison 23/24 wurden Orte dafür gefunden. Das Halbfinale der Saison 22/23 soll in San Sebastian stattfinden, im Anoeta, frisch renoviert. Das Stadion von Real Sociedad, in dem in der Vergangenheit ja regelmäßig Rugby stattgefunden hat. Bayonne und Biarritz, beziehungsweise Biarritz und Bayonne in der Reihenfolge, haben regelmäßig dort gespielt. Biarritz ja unter anderem auch europäische Halbfinalspiele. Bayonne in Anführungszeichen nur reguläre Ligaspiele, aber immer mit großem Erfolg. San Sebastian sollte ja oder hätte ja neben Lille auch ein möglicher Umzugsort für Biarritz Olympique werden können. Eine Stadt, die durchaus in Anführungszeichen Rugby-Potenzial hat, bin ich sehr begeistert von, muss ich sagen. Finde ich sehr spannend. Kann ich auch nur empfehlen. Das Champions Cup-Finale in Bilbao war ja auch ein großer Erfolg. Von daher kann ich da erstmal nur gute Sachen dran sehen. Die Saison drauf. In der Saison 23/24 findet das Halbfinale in Lille statt. Das stand schon fest im Norden. Lille trägt ja regelmäßig die Halbfinalspiele aus. Man möchte ja den Rugby weiter im Norden verbreiten. Das Finale allerdings wird in Marseille stattfinden. Das Stade de France ja aufgrund der Olympischen Sommerspiele nicht verfügbar. Marseille sicherlich ein nachvollziehbarer Austragungsort. Ich hätte mir natürlich eine andere Stadt gewünscht, muss ich sagen, weil Marseille ist ja dann doch, oder das Velodrom ist ja doch ein Stadion, in dem relativ viel Rugby stattfindet. Wir hatten allein dieses Jahr das große Spiel zwischen Toulon und Toulouse. Die europäischen Finalspiele werden in Marseille stattfinden. Jetzt ist natürlich klar, man kann es nicht wieder nach Barcelona legen. Das genau, ja, belegt, was heißt belegt, wird ja renoviert, umgebaut und ist deswegen nicht verfügbar. Auch der FC Barcelona wird ja neben Zeitraum im Olympiastadion spielen von Barcelona Montjuïc, das ja auch einiges an Rugby-Erfahrung hat. Perpignan haben dort ja regelmäßig gespielt, unter anderem das europäische Halbfinale gegen Toulon vor ein paar Jahren. Vor einigen Jahren, 2012 oder so muss das gewesen sein. Diesen unglaublich hässlichen Trikots, die sie damals hatten. Diese rot-gelb-weißen Karos mit den blauen Shorts, ja, angelehnt. Es ist an die Harlequins-Trikots, ist ja auch das A in USA Perpignan, steht ja auch für Harlequin. Aber es waren schon sehr unschöne Trikots. Ich hätte mir aber trotzdem gewünscht, dass man vielleicht einen anderen Ort findet. Hätte ja nicht Marseille sein müssen. Lyon wäre eine Option gewesen. Auch natürlich ein Stadion, das durchaus viel Rugby schon gesehen hat. Wenn man nicht in Frankreich bleiben möchte, wäre natürlich vielleicht auch Brüssel eine Option gewesen. Oder vielleicht sogar Madrid. Wer weiß. Jetzt haben natürlich Barcelona und San Sebastian gegenüber Madrid einen entscheidenden Vorteil, wenn es um französischen Rugby geht, nämlich, dass sie direkt an der Grenze sind, beziehungsweise nach Barcelona sind es von der französischen Grenze aus 2 Stunden Fahrt. Es geht. Wir sind damals aus Narbonne 2,5 Stunden gefahren. Das finde ich absolut im Rahmen. Ne? Toulouse sind es 3 Stunden. Oder sagen wir mal 3,5. Das ist absolut in Ordnung. Da fährst du nach Paris deutlich länger. Ja, aber trotzdem. Naja, die Halbfinalspiele die Saison drauf sind dann in Bordeaux, auch wieder ein Stadion, das man ja schon regelmäßig dafür genutzt hat, das Matmut Atlantique. Das ist dann das dritte Mal, glaube ich, dass sie die Halbfinalspiele kriegen. ja, insgesamt alles nachvollziehbare Entscheidung, kann man wirklich nicht sagen. Ich hätte mir natürlich trotzdem gewünscht, dass man für den Finalaustragungsort Stadt Marseille was anderes findet. Aber für die Fans im Süden ist es natürlich trotzdem schön, das Finale ein bisschen näher bei sich dran zu haben, anstatt nach Paris fahren zu müssen. Kommen wir zum Champions Cup. Dort die Viertelfinalspiele. Wir hatten ja zumindest einen französischen Halbfinalisten garantiert. Es gab ja das Duell zwischen La Rochelle und Montpellier. Dazu kann ich wenig sagen. Das Spiel ja nun letzten Endes doch nicht live gezeigt auf Modern Sports TV. Und es wurde nicht mal ein Highlight-Clip hochgeladen von der EPCA, was natürlich sehr enttäuschend ist. Letzten Endes der Sieg von La Rochelle, aber durchaus logisch, Montpellier nicht gut in Form, La Rochelle schon. Wundert es, also ich meine, es ist natürlich, auch wenn es nicht in der Liga nicht ganz so läuft, sind sie ja trotzdem ein gutes Team, ein sehr gutes Team, das Bock auf Europa hat, und zu Hause in einem Viertelfinalspiel gegen Montpellier müsste man diesen Sieg eigentlich erwarten. La Rochelle zu Hause, ja, sehr, sehr gut. Montpellier ist auch eine Mannschaft, die gegen La Rochelle nicht wirklich gut ankommt. Wir können uns erinnern, vor 2 Jahren dieses Spiel, wo sie 60 Minuten oder 65 Minuten in Überzahl gespielt haben und es nicht geschafft haben, auch nur einen Defensivbonus rauszuholen. La Rochelle ist ein Team, das gut gegen Montpellier spielt, haben das Spiel sehr gut gelenkt, die Verteidigung sehr gut gelenkt, den Sturm von Montpellier immer gut zentriert und dann außen auf den Flügeln das Ganze sehr gut ausgenutzt. Das war ein eindeutiges Spiel. Das vermutlich spannendste Spiel des Wochenendes natürlich zwischen Munster und Toulouse, das in ein Penalty-Shootout gegangen ist. Haben wir Ende der letzten Saison einmal gesehen und davor, was weiß ich, wie lange nicht. Und wann haben wir es in Europa das letzte Mal gesehen? Das Halbfinale zwischen Cardiff und Leicester. Wie lange ist das her? Haben wir seitdem? Ich kann mich nicht erinnern. Das sind jetzt diese 3. Cardiff-Leicester, Biarritz-Bayonne und jetzt Munster-Toulouse. Für Toulouse, es ist ein überraschender Sieg, sind wir ehrlich. Der Versuch von Mathis Lebel, so schön wie er war ein ganz klarer defensiver Fehler von Munster. Natürlich haben sie diese Lücke ganz eiskalt ausgenutzt, aber es war jetzt nicht so, als hätten sie irgendwo ihr Spiel konstruiert und das wäre bei rumgekommen. Der Versuch von Romain Tamac, da schon ein bisschen mehr in Anführungszeichen Eigenleistung bei. Ich möchte jetzt den anderen Versuch auch nicht kleinreden und muss ihn erstmal legen, aber war jetzt natürlich irgendwo nicht die große Eigenleistung. Insgesamt auch wirklich das ganze Spiel über, man hat gemerkt, dass sie wirklich Probleme haben, wenn Munster sie gezwungen hat, Phasen zu spielen. Gerade Peter Omani war da ja immer irgendwo in diesen Rucks drin und damit hat Toulouse ja schon seit Jahren große Probleme, wenn man sie wirklich zwingt, diese Rucks zu spielen. Das Spiel ist dafür nicht ausgelegt und die Wende kam eigentlich auch erst, als Omani ausgewechselt wurde. Ja, das Gedränge war über lange Strecken besser, aber ich sag mal, Munster hat 20 Turnover gewonnen, verglichen zu Toulouse 5. Es war schon ein klarer Unterschied. Gegen Leinster, wo man ja dieses Wochenende dann an gleicher Stelle, nämlich im Aviva Stadium in Dublin, wieder spielen wird, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass die das Ganze nochmal gewinnen. Oder zumindest nicht nochmal. Ich kann mir fast nicht mal vorstellen, dass sie das Spiel knapp machen. Toulouse haben riesige Probleme damit. Die Gasse lief eigentlich ganz gut, Gedränge war super, aber das, was die irischen Teams so gut können, dieses Phase um Phase um Phase um Phase spielen, das kann Toulouse gar nicht. Und die Iren sind da echt gut in den Rucks, in den Counter-Rucks. Jetzt kann man natürlich darüber reden, ist das Obstruction, wenn ein Clean-Out wenn sie diese 2 Leute, 2-Man, Steals versuchen, wo der Mann, der tatsächlich auf den Ball geht, von dem anderen geblockt wird, ist das. Ich weiß nicht, ob man. Ich habe auch gesehen, dass das Schiris als Blocking ausgelegt haben. Schwierig, aber gut. Am Wochenende wurde es jetzt nicht gepfiffen, von daher wird das dann. Man muss sich ja an die Interpretation des pfeifenden Schiris halten. Wenn der sagt, das ist in Ordnung, dann ist es wohl in Ordnung. Auch wenn ich sagen muss, dass dann, wenn du dann hinterher auf Twitter siehst, diese nicht Dinger, die Brian O'Driscoll da auf seinem Twitter-Account gepostet hat, von angeblichen pfeifbaren Penalties gegen Toulouse, die der Schiri nicht gepfiffen hat in der Nachspitze oder in der Verlängerung. Also wenn das Beste ist, was du findest, sorry, dann habt ihr aber auch, hat Munster gerechtfertigt verloren. Ich sage, ihr ist natürlich ein Leinstermann, aber trotzdem. Ja, spannend war es dann aber noch in der Verlängerung mit versuchten Dropgoals auf beiden Seiten, nicht getroffenen Penalty-Kicks auf beiden Seiten aus 50 Metern. Toulouse am Ende dann mit dem glücklichen Sieg im Shootout, aber das hätte auch ganz anders ausgehen können und ich würde stark vermuten, dass es gegen Leinster auch anders ausgehen wird. Sollte das Finale Leinster-La Rochelle heißen, dann wüssten wir zumindest, hätten wir zumindest letztes Jahr aus dem Halbfinale ein klares Bild, das hat La Rochelle ja haushoch gewonnen. Wäre spannend zu sehen, wie ein entsprechendes Finale aussehe. Leinster natürlich mit deutlich mehr Titelerfahrung. Aber soweit sind wir noch nicht. Leinster hat ja 23-14 gegen Leicester gewonnen. Das Spiel habe ich nicht geguckt, das hat mich nicht gereizt. Oder ich habe es angefangen, das fast, als sie dann rübergeschaltet haben. Aber ja, da ist mein Herz nicht drin, muss ich sagen. Da habe ich keine, da fehlt mir die emotionale Bindung irgendwo. Das hat mich nicht ganz mitgerissen. Außerdem hatten wir ja Sonntag noch das Spiel zwischen Racing und Sale. War natürlich auch schade, dass die Duelle zwischen La Rochelle, Montpellier und Leicester und Leinster gleichzeitig waren. Ja, in Frankreich war ja Samstagabend das Pokalfinale zwischen Nantes und Nizza. Ich bin mir nicht mal sicher, wer gewonnen hat. Das die zweitniedrigste Einschaltquote aller Zeiten für ein Pokalfinale. Naja, hat sich gelohnt. Racing haben sich sehr schwer getan gegen Sale. Es waren letzten Endes zwei durchaus spektakuläre Versuche, aber Versuche aus dem Nichts, die das Spiel gewinnet haben. Finn Russell, der den Ball in seiner eigenen Hälfte einmal nicht mal fängt, einfach mit dem Fuß gegenkloppt und dann die sehr gut chased und nochmal einen zweiten Chipkick macht und dann den Versuch legt. Und ein Versuch von Tete Thomas, der den Ball irgendwo nahe der gegnerischen 5-Meter-Linie überhalb der Auslinie irgendwo mit dem Fuß jongliert und dann noch abgelegt bekommt. Waren schon zwei sehr spektakuläre Versuche. Nachdem Sale eigentlich sehr gut vorgelegt hatten, Versuch von Manu Tuilagi, der einzige Versuch in der ersten Halbzeit direkt mit der Sirene. Racing hat sich lange sehr schwer getan, gerade die erste Hälfte war sehr mau, muss ich sagen. Insgesamt auch nicht die beste Partie, die man je gesehen hat. Ein eindeutiger Sieg am Ende des Tages. Jetzt kann man natürlich auch darüber reden, was jetzt auf beiden Seiten wieder für Ausreden gesucht werden. Von Sale-Seite hieß es, ja, es sei ja kein Wunder, dass Racing gewonnen hätte. Man hätte ja das eigene Salary Cap sei ja bei 5 Millionen Pfund und das von Racing sei ja bei 20 Millionen Euro. Da könne man ja gar nicht konkurrieren. Jetzt kann man natürlich auch auf der anderen Seite sagen, naja, das Salary Cap von euch ist erst nächste Saison bei 5 Millionen Pfund und ihr habt trotzdem noch eure Starspieler, die ausgenommen sind vom Salary Cap. Und das Salary Cap in Frankreich ist bei 12,5 Millionen. Immer noch ein Unterschied, verstehe mich nicht falsch, aber ich finde es halt auch schwierig zu sagen, wenn das Team, das Pfaff, der Klerk und Lothar Jäger in der Startformation hat, sich über die Ausgaben anderer Vereine mokiert. Mal gespannt sein. Nach der WM 2023 könnte ja Eddie Jones Racing übernehmen. Beide Seiten seien wohl sehr interessiert aneinander. Wäre mal gespannt, was er mit diesem Verein anstellen kann. Jetzt am Wochenende geht es in jedem Fall erstmal gegen La Rochelle. Das wird ja in Lens gespielt. Ich muss mich da auch entschuldigen, ich habe mich vertan. Der Grund, aus dem das Racing-Spiel verschoben werden musste, ist das Konzert von Elton John. Schuld an der Spielverlegung von Munster ist natürlich Ed Sheeran. Ich bitte diesen Fehler zu entschuldigen. In Lens vor vielleicht 35.000 Fans, dann darf man gespannt sein. Was natürlich auch eine gute Auslastung wäre, in Lens wohnen knapp 50.000 Menschen. Das wäre ja eine durchaus gute Auslastung. 200 Kilometer sind es ungefähr, muss man sehen. Auch wenn ich tendenziell persönlich den Vorteil fast bei La Rochelle sehe. Aber da muss man wohl abwarten. Es gab auch zwei französische Teams im Challenge Cup, die noch dabei waren im Viertelfinale. Lyon hat 35-27 gegen Glasgow gewonnen, nachdem Glasgow sehr gut gestartet hat, hat sich Lyon nochmal zurückgekämpft und Toulon hat 19-18 gegen London Irish gewonnen. Damit stehen beide im Halbfinale, beide mit Heimspielen auf den Samstag, oder jetzt am kommenden Samstag. Lyon zu Hause gegen die Wasps und Toulon gegen die Saracens, was ein sehr spannendes Spiel werden dürfte, weil Toulon, denke ich, wo sie jetzt schon im Halbfinale sind, definitiv mit der Erstbesetzung antreten werden. Das Finale im eigenen, oder in Anführungszeichen fast eigenen Wohnzimmer in Marseille wäre natürlich durchaus sehr reizend. Das letzte Mal hat man ja in Aix verloren im Challenge Cup Finale, da möchte man sicherlich einiges wieder gut machen. Kommen wir zu Pro D2. Carcassonne hat etwas überraschend 33-28 gegen Bayonne gewonnen, vor knapp 8000 Fans. Das ist auch bisherige Bestauslastung in der Vereinsgeschichte in Carcassonne, was überraschend ist, weil auch gleichzeitig das Rugby League Team am Wochenende ins französische Finale eingezogen ist. Sie haben gegen Limoges, ach Gott, ich frage doch schon so oft, warum fällt mir der Name nicht ein? Ist ja auch egal, gewonnen. Das Finale wird dieses Jahr wieder in Narbonne gespielt. Ja, 33-28, wirkliches Highlight war der Fakt, dass anscheinend während der Halbzeitpause Fans versucht hätten, die TMO-Kabine zu stürmen. Deswegen wurde sie abgeschlossen und dann hat man den Schlüssel verlegt und die Halbzeitpause musste verlängert werden, damit die Tür aufgebrochen werden kann. Habe ich in der Form auch noch nicht gesehen. Naja, trotzdem natürlich ein sehr, sehr wichtiger Sieg für Carcassonne und für Bourg-en-Bresse. Für beide. Für Carcassonne natürlich, weil sie sich damit sehr gut positionieren. Sie sind relativ sicher in den Playoffs. 5 Punkte Vorsprung auf Provence Rugby auf dem 7. Platz. Damit ist man relativ sicher drin. Provence Rugby müssen sicherlich ein bisschen, oder Colomiers muss zittern, nachdem sie in Bourg-en-Bresse verloren haben. Das Spiel ist 34-13 ausgegangen mit Offensivbonus für Bourg-en-Bresse, die damit in einer sehr guten Ausgangslage sind für den letzten Spieltag. Und Bayonne damit nicht auf dem 2. Platz, sondern auf dem 3. Zwar punktgleich mit Oyonnax, aber eben auf dem 3. Platz. Sie wären noch nicht im Halbfinale. Heißt, da sie nächstes Wochenende gegen Rouen spielen, zu Hause, die zwar 3 Punkte Vorsprung auf Bourg-en-Bresse haben, aber Bayonne voll motiviert. Die müssen auch alles rausholen, werden relativ überlegen auftreten, denke ich. Oder würde ich von ausgehen. Während Bourg-en-Bresse mit einem Sieg in Grenoble durchaus noch vorbeiziehen könnten, sollte bei 3 Punkten muss Rouen mindestens unentschieden spielen. Wobei auch das würde nicht reichen, weil bei Punktgleichheit würde Bourg-en-Bresse vorbeiziehen, weil sie gegen Rouen gewonnen und unentschieden gespielt haben. Das heißt, da würden sie dann vorbeirutschen im direkten Vergleich. Eigentlich müssen sie gewinnen, um sicher drin zu bleiben. Bourg-en-Bresse haben natürlich im Derby in Grenoble kein einfaches Spiel. Grenoble wollen das 10-jährige Jubiläum ihres Zweitligatitels feiern, haben jetzt auch komplett rotiert, um eben jetzt dann gegen Bourg-en-Bresse eine fitte Startfünfzehn die erste Startfünfzehn fit auf dem Feld zu haben, um Gebühren feiern zu können. Es wird also nicht einfach, aber es kann durchaus spannend werden. Rouen haben auch gewonnen, haben ihren Teil getan vor 6000 Fans im Stadion, auch eine unglaublich gute Zuschauerzahl gegen Béziers, 26-21 haben sie letzten Endes gewonnen. Eine sehr solide Leistung, aber ob das letzten Endes reicht ohne Offensivbonus, bleibt abzuwarten. Wann haben 51-17 gegen Aurillac gewonnen? Aurillac komplett rotiert, sind da mit einer vielleicht sogar dritten 15 hingereist. Wann haben die Gelegenheit genutzt, um ihr neues Vereinslogo zu veröffentlichen? Sieht eigentlich ganz gut aus, muss man sagen. Kann man sich echt anschauen. Chris Hilsenbeck als in Anführungszeichen deutscher Vertreter hat einen Versuch beigesteuert. Das könnte sogar sein erster sein. Für Wann in jedem Fall. 4 Erhöhungen und 2 Penalties. Jetzt gibt es Berichte auch noch, dass er darüber nachdenkt, in Zukunft für die USA zu spielen. Da gäbe es wohl beidseitiges Interesse. Er ist natürlich nicht der Jüngste, mit 30, 31. Aber wäre für die USA natürlich ein sehr großer oder wichtiger Spieler. Mit AJ McGinty haben sie zwar einen Verbinder, der Erfahrung auf hohem Niveau hat, aber ein Backup wäre natürlich sehr, sehr wichtig. Amerikanischer Vater, von daher nicht unbedingt überraschend, dass ihn das reizt. Aber es wäre ein herber Verlust für die Schwarzen Adler, dann ist das ein großes Wort, weil er ja seit Ewigkeiten nicht mehr für sie gespielt. Einer der Gründe sicherlich auch die finanzielle Situation des Deutschen Rugbyverbandes, die ja nicht wirklich viele Spieler aktuell aus Frankreich einfliegen. Die USA sind er natürlich deutlich besser positioniert und er würde eben auf deutlich höherem Niveau spielen. Kann man ihm also persönlich nicht mal einen Vorwurf machen. Aber das wäre dann sicherlich ein Spieler, den man aus unserer Übersicht streichen müsste. Wechselt ja nächste Saison nach Carcassonne, dem ehemaligen Club von Maxime Oldmann. Darf man gespannt bleiben, wie es da weitergeht. Die Achse aus Samuel Marquez und Chris Hisenbeck für nächste Saison ist in jedem Fall sehr, sehr interessant. Naja, ist ja noch Zukunftsmusik. Mont-de-Marsan hat 22-12 gegen Grenoble gewonnen. Wie gesagt, die Gäste stark rotiert. Mont-de-Marsan schon lange sicher auf dem ersten Platz. Da war jetzt nicht mehr allzu viel drin. Agen hat 25-22 gegen Nevers gewonnen. Auch da war jetzt nicht mehr allzu viel drin für Agen, die sowieso schon sicher waren, aber vom 13. Platz nicht mehr allzu viel Spielraum nach unten hatten. Was heißt nicht aber, ne? Aber naja. Nevers haben sich ihren Playoff-Platz gesichert. Der stand ja noch nicht fest. Der ist mit diesem Defensivbonus aber sicher. Wo sie am Ende landen, steht noch nicht fest. Carcassonne ist ja nur ein Punkt dahinter. Colomiers ist 3 Punkte dahinter. Da ist also auch noch alles offen. Wobei jetzt man natürlich sagen muss, dass Nevers am Ende das beste Programm haben gegen Montauban aus verschiedenen Gründen. Carcassonne wird im Derby gegen, oder im kleinen Derby gegen Béziers sicherlich auch nichts geschenkt bekommen. Colomiers zu Hause gegen Agen sicherlich auch nochmal eine relativ schwierige Sache, auch das ist ja ein Derby. Bleibt dann nochmal spannend. Colomiers hat in Bourg-en-Bresse verloren, das hatten wir schon. Oyonnax hat sehr überraschend 16-20 gegen Provence Rugby verloren zu Hause. Damit war auch in der Form nicht zu rechnen. Bayonne hat die Steilvorlage aber vorher natürlich auch schon nicht genutzt. Vielleicht wusste Oyonnax auch, okay, egal was passiert, wir haben den zweiten Platz vorerst erstmal sicher. Und sie spielen dann ja in Aurillac. Ja. Montauban hat 48-40 gegen Narbonne gewonnen. Das Spiel war zur Halbzeit, dachte ich schon, okay, 25-3 oder was es war. Schon relativ eindeutig. Das Spiel ist dann nochmal spannend geworden. Am Ende des Tages natürlich relativ nebensächlich. Ihr habt vielleicht mitbekommen, habe ich auf meinen Social Media Kanälen ja mit erwähnt, was danach dann passiert ist. Kelly Meafour, der Nummer 8 oder die Nummer 8 von Montauban, ehemaliger Spieler von der Bonner auch, ist ja mit aktuellen und ehemaligen Mitspielern feiern gewesen. Betrunken dann auf die Idee gekommen, von der Brücke zu springen. Vermutlich, die Motive kennt man ja nicht so genau. Und wurde dann nur noch tot aufgefunden. Ein Mitspieler von ihm, von Montauban, wurde noch unterkühlt ins Krankenhaus gebracht. Saïf Fekitor von der Bonner konnte wohl noch vom Springen abgehalten werden. Ist ein bisschen, ja, kenne Kelly ja noch aus, habe ihn ja in der Bonne gut kennengelernt, waren ja seine erste Station in Frankreich, habe ihn damals ihm und seiner Familie Wohnung, Auto, Handy, alles besorgt, waren oft zusammen feiern, haben uns dann während Corona ein wenig komplett aus den Augen verloren, aber ja, es war jetzt schon sehr, sehr unschön, diese Nachricht, die Rugby-Welt auch zu Recht im Schock. Nicht das erste Mal in dieser Saison, klar, dass es einen sehr unerwarteten Todesfall gab, aber Jordan Michalet war anders bedrückend. Hier bin ich natürlich ein bisschen persönlicher betroffen. Sehr lebensfroher Mensch, einfach immer ein Lachen auf den Lippen, immer irgendwo am Singen oder Witze machen oder 3 kleine Kinder, Frau, die jetzt dann, ist. Ja, von, naja, weiß man gar nicht so richtig, was man zu sagen soll. Schwierig. Machen wir am besten mit Rugby weiter, das ist, glaube ich, die beste Option. Die hatten ja national den letzten regulären Spieltag mit einigen sehr wilden Entscheidungen, die dann noch offen waren. Kommen vorher vielleicht nochmal kurz zu den Zuschauerzahlen. Haben jetzt einen Zuschauerschnitt, der bei rausgekommen ist. Aus allen Vereinen, auch wenn ich nicht genau weiß, wie aussagekräftig der in allen Fällen ist. Valence Romans hat 2.762 Fans im Schnitt gehabt, damit Spitzenreiter. Soyons Angoulême mit 2.681 auf Platz 3 Dax mit 2.500 und Bourgoin überraschend auf Platz 4 mit 2.200. Für Valence Romans und Soyons Angoulême nicht wirklich überraschend, die beiden abgestiegenen Vereine aus der Pro D2, allerdings mit einem herben Zuschauerfluss, 30% weniger als in der zweiten Liga. für Bourgoin, die ja lange ganz hinten mit dabei waren, lange sah es ja nach dem Abstieg aus, hätte das auch sehr anders aussehen können, da war ich sehr überrascht, gerade zumal Albi zwischenzeitlich ja wirklich, die auf Platz 5 mit 1800 Fans im Schnitt sind, das hätte auch ganz anders aussehen können. Zwischenzeitlich waren ja nicht mal 500 Fans im Stadion. Ja, wie in Tarbe auf Platz 9, die immer noch einen Zuschauerschnitt von 1200 haben, wo in der zweiten Saisonhälfte ja, ne, war man ja nicht mal in der Nähe von einer vierstelligen Zuschauerzahl. Enttäuschend muss ich dafür sagen, Nizza, die mit einem Zuschauerschnitt von 954 fast ganz hinten sind, Blagnac auch mit 873 nicht wirklich doll dabei, eine traditionelle Rugby-Region, die noch deutlich hinter einer Region wie Dijon ist, schon überraschend. Dass Suresnes auf dem letzten Platz ist mit 811 im Schnitt, ist jetzt nicht überraschend. Ist kein Ort, den man mit Rugby irgendwie verbindet oder in Verbindung bringt. Aber gut, was will man machen, es ist wie es ist. Insgesamt ein Schnitt bei 1580, das ist durchaus besser als erwartet. Und sogar 10% besser als zur letzten F1-Saison, die es gab in dem Format. Also durchaus vorsichtige Gründe für Optimismus. Man muss natürlich auch sagen, mit Blick auf die National 2, die dann nächste Saison kommt, weiß ich nicht, ob das ausreicht. Wenn wir jetzt schon wir haben jetzt erstmal nur die Selbstaussagen von Saint-Sulpice-sur-Lèze, die ja den Aufstieg in die National 2 abgelehnt haben, weil sie sagen, ja, ein Budget von 700.000 Euro im Jahr, was das kalkulierte Minimum wäre, das können sie nicht stemmen. Ob dann Zuschauerschnitt in, sagen wir mal, dem Bereich ausreicht, schwierig. Ja, letzter Spieltag in der National. DAX hat 25-23 gegen Aubenas gewonnen. Der Defensivbonus für die Gäste nicht genug, man ist ja punktgleich mit Cognac an den letzten Spieltag gegangen, wobei Aubenas auf dem 12. Platz war, Cognac auf dem 13., aber beide punktgleich. Diese Niederlage sehr herb, DAX ja mit dem letzten oder mit der Sirene quasi die 3 Punkte für den Sieg erzielt. Aubenas 5 Minuten vor Ende mit dem Penalty zu diesen 23-22 in Führung gegangen. DAX dann ein paar Minuten später zu 25-23 zum Endergebnis. Sehr, sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Aubenas damit abgestiegen, kann man letzten Endes wenig sagen, ob es nur Cognac oder Aubenas ist, aber beides, vielleicht Cognac schon eher als Aubenas. Aubenas aber kein Verein, ich sag mal ein Verein, der deutlich über den eigenen Möglichkeiten gespielt hat. Und da nicht wirklich überraschend, dieser Abstieg, aber natürlich die Art und Weise sehr, 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 sehr bitter. Tarbe hat 14-8 gegen Albi gewonnen, ein durchaus überraschendes Ergebnis, auch wenn Albi sicherlich nicht mit der Bestbesetzung angereist sind. Maxim Oldmann hat einen Versuch und 2 Penalties beigetragen, der wieder auf der 15 gespielt, scheint sich auf der Position aber sehr wohl zu fühlen. Dijon haben 41-25 mit Offensivbonus gegen Blagnac gewonnen. Einer, genau wie in Cognac, zum letzten Spieltag nochmal freier Eintritt für alle. Dijon hatten noch ein DJ-Set und alle Sponsoren hatten kleine Bütchen, Barbecue, Partystimmung. Auch wenn natürlich im Vornherein schon relativ klar war, dass man, der Abstieg stand schon fest, aber haben diesen letzten Spieltag nochmal genutzt, um sich gut zu präsentieren vor vollem Haus und dann in der Hoffnung, in der nächsten Saison nicht allzu tief abzurutschen, was Sponsorengelder angeht, vielleicht nochmal Fans zu locken. Man hat ja durchaus solide schon für nächste Saison vorgearbeitet. Einige Schlüsselspieler haben schon verlängert, Otilo Kafutamaki zum Beispiel. Da kann es also durchaus nächste Saison nicht allzu schlecht weitergehen. Soyon Goulem haben 25-13 in Bourgoin gewonnen. Wichtiger Sieg. Sie sind damit auf den zweiten Platz oder haben damit auf dem zweiten Platz die Saison beendet. Punktgleich mit Valence-Romans auf dem 3. Platz. Soyon Goulem damit direkt ins Halbfinale. Sehr, sehr wichtiger Sieg. Sehr, sehr wichtige Punkte für Bourgoin. Da ging es ja sowieso nur noch um sehr, sehr wenig, aber für Soyon Goulem ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Nizza haben 26-14 gegen Suresnes gewonnen, ohne Kurt Haupt. Der durfte nicht ran. Damit auf dem 6. Platz am Ende des Tages, konnten sich nicht an Chambéry vorbeizwängen, die mit im Defensivbonus in Cognac den fünften Platz verteidigen konnten. Beide bei 76 Punkten, aber natürlich auch zwar punktgleich, aber doch mit einigem Abstand hinter Albi auf dem vierten Platz, der ja immerhin 14 Punkte Vorsprung haben. Also nicht allzu knapp. Valence ist nicht über den Defensivbonus gegen Massy rausgekommen. Das ist nicht überraschend, dass Massy auf dem letzten Spieltag gegen einen potenziellen Halbfinalgegner keine B15 rausschicken würden, stand auch relativ klar. Sie haben ja jetzt erstmal eine Woche Pause. Die Barrage-Spiele, die Viertelfinalspiele ja jetzt schon am Wochenende. Da geht's also direkt weiter. Und Cognac, auch dort gab's freien Eintritt für alle. Wollten nochmal wirklich das Stadion voll machen für dieses wichtige Spiel. 33-27 gegen Chambéry am Ende. Mit diesem Sieg also dann auf den 12. auf den Nicht-Abstiegsplatz vorgerutscht. Sehr, sehr glückliches Saisonende. Achso, vielleicht noch kurz, weil ich es gerade sehe. Tim Menzel hat natürlich für Valence-Romans gestartet. Was ich sage, natürlich hat für Valence-Romans gestartet. Das aber in Anführungszeichen nur nebenbei. Ja, für Cognac natürlich sehr schön, dass sie sich da noch vorbeiziehen konnten. Ich glaube auch, dass sie in der dritten Liga deutlich mehr Perspektive haben, als es Aubenas hätte. Ja, es war eine Saison, nach der guten ersten Saison haben sie jetzt sehr, sehr jungen Kader gehabt, aber ich glaube insgesamt ist das ein Verein, der durchaus Zukunft in dieser dritten Liga hat. Vielleicht sogar langfristig in der zweiten. Aber gut, das bleibt abzuwarten. Kommen wir zu den Playoffs in den unteren Ligen. Da habe ich nicht allzu viel, was ich erwähnen kann. Viertelfinalspiele, letzten Endes wenige Überraschungen. Das heißt nicht, dass es sie nicht gab. Florac hat 22-25 gegen Périgueux verloren. Rennes hat 23-10 gegen Saint-Jean-de-Luz gewonnen. Überraschung Nummer 1, Rumilly hat 19-16 gegen Nîmes gewonnen. 3 Punkte Vorsprung ist natürlich sehr, sehr wenig und ich würde vermuten, fürs Rückspiel auch zu wenig. Aber eine Überraschung ist es natürlich trotzdem. Und Carcerenière hat 5-15 in Vienne gewonnen. Mika Tjumenev, der deutsche Nationalspieler, ist nach einer Stunde von der Bank gekommen. Weil ich natürlich schon sagen muss, dass sie das Spiel gewonnen haben bei 5 gelben Karten, ist schon ein wenig überraschend. Gut, jetzt 2 gelbe Karten kamen in der 78. und 79. Minute, aber allein schon 3 gelbe Karten in der ersten Halbzeit ist natürlich schon eine ganze, ganze Menge. Es gab natürlich noch rote für Vienne, aber trotzdem. Die große Überraschung in den Playoffs kam in der Fédérale 2. Dort hat Courbevoie 37-30 gegen Sarlat gewonnen. Der Verein von Nationalspieler Elias Haase hat ja in der regulären Saison, in der Gruppenphase, wirklich alles weggehauen. Einige Spiele auch dreistellig gewonnen. Und da diese Überraschung schon nicht klein. Kommen wir noch zu den Frauen. Da gab es auch den letzten Spieltag in der regulären Saison. In der regulären Saisonphase, jetzt wo die Nationalspielerinnen da waren, wobei ich davon ausgehen würde, dass die meisten geschont waren, wurden, nicht bei allen Vereinen, Bordeaux zum Beispiel ist eigentlich schon in Bestbesetzung angetreten, aber gut, Lens hat 5-26 gegen den AS Romagna verloren, die amtierenden Meisterin aus Romagna. Stade Français hat 7-29 gegen Rennes verloren, Bobigny hat 31-22 gegen Grenoble gewonnen und in der Gruppe B hat Chili 8-21 gegen Lyon verloren und im Topspiel des Wochenendes hat Bordeaux 10-39 gegen Blagnac verloren, schon sehr überraschend. Bordeaux, wie gesagt, eigentlich durchaus in Bestbesetzung angetreten, aber Blagnac überraschenderweise doch sehr überlegen. Damit steht aber auch das. Damit stehen die Viertelfinalspiele auch fest. Toulouse spielt gegen Lyon, Romagna gegen Montpellier, Blagnac gegen Bobigny und Bordeaux gegen Grenoble. Da sehe ich, ehrlich gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt 3 Heimsiege und einen Auswärtssieg. Könnt euch selber ausrechnen, wer das ist. Das Halbfinale dann am 29. Mai und das Finale am 5. Juni. Die 3 Spiele alle auf neutralem Boden. Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, haben wir ein Finale Toulouse-Montpellier. Das würde für mich Sinn ergeben. Kann mir alternativ auch ein Finale Toulouse-Blagnac vorstellen. Bordeaux wird aber im Halbfinale, ich gehe davon aus, dass sie ihr Halbfinale gegen Grenoble gewinnen. Das alles andere würde mich wundern oder sehr überraschen. Nicht, dass es nicht möglich wäre, aber es würde mich sehr überraschen. Damit würden sie dann im Halbfinale gegen Toulouse spielen, die ja alle 12 Spiele mit Bonuspunkt gewonnen haben. Das würde mich dann doch sehr überraschen, wenn sie das noch verlieren würden. Also wenn Toulouse noch gegen Lyon verlieren würde. Und ich gehe auch davon aus, dass Toulouse dann gegen Bordeaux gewinnt, wobei natürlich Überraschungen theoretisch immer drin sind. Blagnac gegen Bobigny ist für mich auch eine relativ klare Angelegenheit. Blagnac, Tabellenführer in der Gruppe B. Natürlich eine enge Gruppe, 52 Punkte dahinter, Bordeaux und Montpellier mit 51 Punkten. Aber dann wird es schon weniger eng. Lyon auf Platz 4 in den Playoffs mit 28 Punkten, also mit sage und schreibe 23 Punkten weniger als Montpellier. Und Bobigny hat auch 23 Punkte. Das ist dann schon ein relativ klares Kräfteverhältnis. Und Romagna als amtierende Meisterin sind zwar auf Platz 2 des Pool 1 gekommen, punktgleich auch mit Montpellier, aber insgesamt denke ich, dass Montpellier schon diesen Ticken stärker ist. Aber gut, das finden wir nächste Woche raus, gemeinsam. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, genießt die Sonne, genießt am Wochenende euren Rugby, ja, sicherlich wieder die Halbfinalspiele auf Modern Sports TV und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.